Also vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Wir sprechen hier ohne Mikrofone, weil wir alle mal Gesangsausbildung hatten, haben wir vorher festgestellt. Aber wenn jemand uns nicht versteht, bitte ich einfach um kurze Meldung. Aber ich glaube, die Akustik trägt hier. Ja, ich bin Chefredakteur der Neuen Musikzeitung und mit den Themen, die heute hier auch verhandelt werden sollen, intensiv befasst. Die Neue Musikzeitung sieht sich ja als Forum, wo sehr unterschiedliche Positionen zu Wort sich melden. Und alle, wenn Sie die letzten Monate ausführlich in NZ gelesen haben, dann wissen Sie, was ich damit meine. Und deshalb freue ich mich besonders, dass es ja Sie es geschafft haben, Sie und der Bundesvorstand zusammen, so ein hochkarätiges Podium mit Interessensvertretern aller wichtigen Gruppen, die mit dem Thema musikalische Bildung, außerschulische musikalische Bildung zu tun haben, außer vielleicht, und das sage ich auch gleich vorneweg, die Politik, aber darum geht es ja auch heute ein bisschen, wie können wir denn die stärker und besser ansprechen in Zukunft. Das wird aber als Eröffnung jetzt genügen. Vorstellen muss ich sie eigentlich auch nicht mehr, außer dass ich gemerkt habe, dass ein Übergewicht an Gitarre da ist, das rechts von mir sitzt. Ja. Gitarristen, aber auch die Querflöte mit Edmund Wächter und das, was ich gerade gelernt habe, das E-Piano.
Nee, E-Orgel.
E-Orgel, Entschuldigung.
Hammond.
Das ist ja genau das, was,
genau.
Was es früher nicht gab. Ist vertreten.
Ja.
Und eines der beliebtesten Instrumente heutzutage ist das Schlagzeug, aber ich hoffe, dass hier auch Kompetenz im Saal ist, ne? Zu dem Thema. Gut. Sie vier wurden aufgefordert, da ein kurzes Statement abzugeben zu einer Situationsbeschreibung, die der Hessische Landesverband an Sie gesandt hat. Und ich denke, dass es angekommen ist und dass Sie alle vorbereitet sind, bis zu 5 Minuten, wobei wir gucken nicht auf die Uhr, wir haben Zeit. Der Ablauf vielleicht noch ganz kurz, wir haben jetzt die Statements, dann wollen wir uns in eine Podiumsgespräch und Podiumsdiskussion verwickeln. Ich bitte Sie auch, wo ich mich als Moderator, darf man auch mal überspringen und direkt jemand antworten, ohne natürlich nicht alle gleichzeitig reden, um mal die Spielregeln zu erklären. Nein, Scherz beiseite. Also es gibt ein relativ offenes Podiumsgespräch und das öffnen wir dann, wenn wir das Gefühl haben, es sind drängende Fragen da. So stelle ich mir das vor. Wie dann der zweite Teil des Nachmittags verläuft mit dem World Café, das besprechen wir nachher. Einverstanden so? Ja, ich gucke die Organisationschefinnen hier an. Ja, sind
ganz
Sie?
Kurz, ich muss nochmal, ich habe total vergessen und das tut mir sehr leid, mich bei der Geschäftsführerin der Bundesgeschäftsstelle, Elisabeth, zu bedanken. Sie hat hier sehr wesentlich. Vorstand, der dazu maßgeblich beigetragen hat, dass wir jetzt ein hochkarätiges Podium haben, weil ehrlich gesagt, ich glaube, wenn ich gefragt hätte, naja.
Da wären wir genauso gekommen.
Ich habe jetzt mir gedacht, wie, in welcher Reihenfolge, da ich die Statements nicht kenne, kann man keine Reihenfolge festlegen. Ich würde vorschlagen, wenn da Einverständnis drüber herrscht, dass wir alphabetisch vorgehen und dann wäre Herr Gerland der Nächste, der Erste. Der
ja,
darf,
ja, gerne.
Bitte um Ihr Wort.
Ich hoffe auch, dass sich so der Pulverrauch des Frühjahrs und Frühsommers so weit verzogen hat, dass wir es heute schaffen, hier einen sachlichen Blick auf das zu werfen, was uns eint und auf das, was uns trennt. Ich will aber gleichzeitig auch versuchen, schon mal so ein bisschen thematisch abzuschichten, verschiedene Dinge, die mir in diesem Thema drin zu stecken scheinen. Denn das ist meines Erachtens nicht nur ein Thema, sondern das sind meines Erachtens mehrere Themen. Und ich will mal versuchen, 3 Dinge, die mir dazu am Herzen liegen, kurz zu erläutern. Das erste ist die Frage der Beschäftigungsverhältnisse. Das ist ein Thema, was wir im Grunde genommen auch mit Verdi gemeinsam haben. Und da geht es um die prekäre Situation von freiberuflichen Lehrkräften oder selbstständigen Lehrkräften, irgendwo waren die als Solo-Lehrkräfte mal tituliert. Und zwar da vollkommen unabhängig davon, ob die an öffentlichen Musikschulen, an privaten Musikschulen, an kommerziellen Musikschulen, die alleine unterwegs sind. Dadurch zieht ja die gesamte Diskussion die Sorge um deren Existenz und die Frage, wie die damit klarkommen. Dazu kann ich nur sagen, das ist eine persönliche Haltung, aber auch die Haltung unseres Verbandes, das ist ein Thema, das wir kennen und das wir für unsere Musikschulen sehr ernst nehmen. Und ich glaube, keiner von den Kolleginnen und Kollegen, die eine öffentliche Musikschule leiten, beschäftigt gerne Leute in prekären Beschäftigungssituationen. Und Sie wissen vielleicht, dass wir uns in einem Stuttgarter Appell dazu bekannt haben, dass sich die öffentliche Musikschule eigentlich nur mit angestellten Lehrkräften fahren lässt. Das eigentlich ist eine Einschränkung, die man immer dazu machen muss. Es gibt Situationen, in denen Leute auf mich zukommen, also jetzt auch persönlich, und sagen, ich möchte gar nicht bei dir angestellt sein, sondern ich will bei dir Freiberufler sein. Aber es sind natürlich sehr, sehr deutliche Ausnahmen, weil die dann eben auch die Freiheit des Freiberuflers schätzen. Das ist das eine Thema, um das es sicherlich in diesem Gesamtpaket geht. Ein zweites Thema ist die Frage, und das ist erstmal davon unabhängig, nämlich wie wird die Bevölkerung mit Musikschulangebot und mit Instrumental- und Vokalunterricht versorgt? Wie und von wem? Und da gibt es einen öffentlichen Bereich, und dieser öffentliche Bereich ist nicht etwa nur ein VDM-Bereich, sondern es gibt natürlich auch öffentliche Musikschulen, die nicht dem VDM angeschlossen sind, aber im Grunde genommen genauso gefahren werden. Man darf da Dinge nicht durcheinander bringen. Der VDM betreibt ja nicht diese Musikschulen, sondern der VDM ist ja nur ein Zusammenschluss von Trägern dieser Musikschulen. Dahinter stecken Kommunen und kommunale Zweckverbände und so weiter. Und es gibt natürlich auch Kommunen, die eine öffentliche Musikschule betreiben und nicht bei uns Mitglied sind. Und da gibt es einen privaten Bereich, der hier jetzt repräsentiert ist durch den DTKV und den BDFM. Da gibt es wahrscheinlich strukturell eben auch Unterschiede, während es im BDFM Einrichtungen sind, Musikschulen sind, die also wie eine Schule funktionieren, sind es im DTKV sowohl Musikschulen, die da angeschlossen sind, wir haben auch eine in Dortmund davon, als auch eben viele Einzelmitglieder, die möglicherweise vornehmlich freiberuflich oder im Patchwork Arbeitsverhältnissen unterwegs sind. Das ist für mich ein sehr wichtiger Bereich und auch ein wahrscheinlich im Moment vollkommen unverzichtbarer Bereich. Der ist für die Leute, die das machen, behaftet mit Risiken, auch behaftet mit dem Risiko, prekär beschäftigt zu sein, und ist letztlich aber auch versehen mit Chancen. Das ist eben das, was Markt ist. Und dieser Bereich ist nicht reguliert, und dieser Bereich entzieht sich weitgehend einer öffentlichen Verantwortung. Es ist jetzt nicht besonders ungewöhnlich bei uns im Lande, dass es Bereiche gibt, mal ganz unabhängig von Musikschulen, auch mal ganz unabhängig von Bildung, in denen der Staat oder die Kommunen Angebote schafft und gleichzeitig auch Private unterwegs sind. Diese Beispiele, die ich Ihnen jetzt sage, haben natürlich nichts mit unserer Praxis zu tun, aber das sind für mich solche typischen Felder. Es gibt einen öffentlichen Personennahverkehr, der irgendwie öffentlich organisiert ist, und es gibt Taxis. Niemand würde irgendwie behaupten, dass man auf Taxis verzichten könnte. Die sind ein wichtiger Bereich, die sind sogar öffentlich reguliert, aber sind eben nicht öffentlich. Das Gleiche gibt es im Bereich Schwimmbäder. Es gibt Wasserflächen quasi, die bietet eine Kommune an. Es gibt Wasserflächen, die werden privat angeboten. Oder im Bereich der Erwachsenenbildung. Es gibt Volkshochschulen, oft gesetzlich vernünftig geregelt. Es gibt ganz andere Anbieter noch im Bereich der Erwachsenenbildung. Oder in Dortmund gibt es ein großes Stadttheater und es gibt eine ganze Anzahl von privaten Theatern. Und da muss man sich natürlich ähnlich, wie man sich das, oder wie hier jetzt ja auch die Frage sich im Moment stellt, fragen, was rechtfertigt denn solche Unterschiede? Wenn man auch eben anerkennen muss, diese Unterschiede oder die Existenz wird ja nicht bezweifelt. Und ich glaube, die Rechtfertigung für die Unterschiede liegt in vielen von den Bereichen darin, dass die Bürgerinnen und Bürger über ihre Räte oder wenn es um Länder geht, über ihre Parlamente entscheiden möchten, was mit den Steuergeldern gemacht wird, wie viel Steuergeld für eine bestimmte Sache aufgewendet wird und das Jahr für Jahr. Ne, unsere Haushalte unterliegen ja der Jährlichkeit und letztlich wird jedes Jahr dafür entschieden, was wird wie finanziert. Und wer eine öffentliche Musikschule so ein bisschen von innen kennt, der weiß, wie stark eine öffentliche Musikschule in so eine kommunale Verwaltung, in so eine kommunale Gebietskörperschaft eingegliedert ist. Insofern hat eine öffentliche Musikschule eine besondere Position, aber eben auch eine Position, die nicht so unabhängig ist und in der man nicht so ohne weiteres agieren kann, wie man das kann, wenn man das frei betreibt. Das gilt, und jetzt komme ich nochmal zurück zum Bereich Lehrkräfte, letztlich auch für die angestellten Lehrkräfte an einer öffentlichen Musikschule. Eine angestellte Lehrkraft an einer öffentlichen Musikschule und ich sag mal 60% von Ihnen, das bezieht sich jetzt auf Zahlen von Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht, wie das bundesweit sind, also 60% der DTKV-Mitglieder in Nordrhein-Westfalen sind wohl an öffentlichen Musikschulen beschäftigt, die kennen das wahrscheinlich. Die Lehrkräfte, die an einer öffentlichen Musikschule angestellt sind, die haben natürlich eine gute Sicherheit, die haben Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, eine gute Absicherung. Aber die sind auch nicht beschäftigt wie Freiberufler. Die haben die Freiheit eines Freiberuflers eingetauscht gegen die Dienstpflichten eines städtischen Angestellten. Und das sind zum Teil ja erhebliche Unterschiede. Insofern ist für mich nicht ganz klar, und jetzt beziehe ich mich direkt auf das Eingangsstatement, was hier abgedruckt ist, klar, es wird viele geben, das ist überhaupt unstrittig für mich, die wären gerne vernünftig sozial versichert beschäftigt, egal wo, an einer öffentlichen Musikschule, an einer privaten Musikschule. Aber es wird auch welche dazwischen geben, die im Grunde genommen ihre Lebenslage so gestaltet haben, dass ihnen die Unabhängigkeit einer freiberuflichen Tätigkeit durchaus entgegenkommt. Wo man sagen kann, nee, an dem Tag will ich nicht unterrichten, da will ich aber Unterricht verlegen. Und das, damit möchte ich so ein bisschen das relativieren, was da am Anfang drin steht. Jetzt kommt die dritte Sache und das ist was, was mir wirklich Sorgen macht. Und das treibt mich im Moment um. Ich fürchte sehr um den Nachwuchs für unseren Beruf. Wenn ich mir angucke, wie viele Leute in der nächsten Zeit an öffentlichen Musikschulen, alleine jetzt in Dortmund, in den Ruhestand gehen werden, und wenn ich mir angucke, was im Moment an den Musikhochschulen ausgebildet wird, wird mir ehrlich gesagt Angst und Bange in der Frage, wie soll das denn dann weitergehen und wie wollen wir vor allen Dingen das gute Niveau, was wir jetzt erreicht haben im Bereich der instrumentalen und vokalen Ausbildung halten. Geht das dann so, wie das mal zwischendurch bei den Grundschullehrern war, dass Leute schnell nachgeschult werden oder so? Das ist also ein Problem. Eine Zahl gibt es noch und dann bin ich auch fertig. Es geistert ja immer wieder durch die Republik die Behauptung, an öffentlichen Musikschulen gäbe es ja zunehmend keine vernünftigen Beschäftigungsverhältnisse mehr. Das stimmt tatsächlich nicht, auch nicht ganz in der Entwicklung. Also es gibt zwei Zahlen, die man dazu sehen muss. Das eine ist die Zahl der Köpfe von Menschen, die an einer öffentlichen Musikschule entweder freiberuflich oder angestellt beschäftigt sind. Und da ist innerhalb der letzten Jahre die Zahl der freiberuflich beschäftigten Köpfe um 2% gestiegen und die Zahl der Festangestellten um 2% gesunken. Das ist aber auch 4-5 Jahre, das ist nicht schön, das ist aber für mich da noch nicht alarmierend. Und wenn ich mir aber angucke, wie die Verteilung ist der Wochenstunden zwischen angestellten Lehrkräften und freiberuflichen Lehrkräften, ist es doch glücklicherweise immer noch so, dass ungefähr 66% der Unterrichtsstunden, also 2/3 von angestellten Lehrkräften geleistet werden. Und wir haben mal versucht, in diesem Frühjahr mit einer Umfrage so einen Blick in die Zukunft zu werfen. Und der ist nicht ganz einfach auszuwerten, da sind wir auch noch dran, aber zwei Sachen habe ich davon im Grunde schon mitgenommen. Das eine ist, es wird furchtbar schlimm mit der Anzahl der Leute, die in Ruhestand gehen. Das gibt ein echtes Problem. Und das zweite ist, die Musikschulleitungen sind aber im Moment sehr optimistisch darin, was die Wiederbesetzung dieser Stellen auf tariflicher Ebene angeht. Also da sehe ich im Moment keine Erosion. Ich sage Ihnen das deshalb, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, unsere Beschäftigungsmöglichkeiten an den Musikschulen werden, weil man irgendwo Einzelbeobachtungen mal gemacht hat, schlecht geredet. Ich finde, die Lage ist insgesamt schon schlecht genug. Die braucht man nicht noch weiter zu dramatisieren, denn je mehr man die Sachen dann noch übertreibt, umso eher glaube ich, dass sich ein junger Mensch dann auch wirklich bereit findet, in den Beruf einzusteigen. Und das ist für die Zukunftssicherung der musikalischen und instrumentalen Bildung in Deutschland sicher wichtig.
Herr Gerland, vielen Dank für dieses Eröffnungsstatement. Jetzt könnte man gleich ins Pro und Contra und ins Nachfragen gehen. Das tun wir nicht, sondern jetzt kommt das zweite Statement. Und zwar auch aus dem Bereich der Musikschulen, in dem Fall aus dem Bereich der privaten Musikschulen. Herr Müller.
Ja, ich kann jetzt ganz viel unterschreiben, was Volker Gerland da gerade gesagt hat, weil bei uns ist es nicht großartig anders. Man muss jetzt eines sehen, die freien Musikschulen haben ein großes Problem, sie sind wesentlich schlechter organisiert als jetzt kommunale Musikschulen über den VDM. Das ist auch ein Thema, was wir im BDFM jetzt seit 3 Jahren sehr, sehr stark behandeln, nämlich mal eine richtige Struktur hinzubekommen. Ich habe immer wieder, wird uns natürlich vorgeworfen, 2 Leute sind schon eine Musikschule. Da sage ich ja, dass wenn das eine spezialisierte Musikschule ist und die machen einen bestimmten Bereich richtig gut, dann ist das am Markt für diese Stadt unerlässlich. Also ich glaube, der bunte Haufen, der ist wirklich bei den Freien zu suchen und zu finden. Und das macht aber die Arbeit für uns im BDFM relativ schwierig, weil wir müssen zum einen die große Fächermusikschule behandeln, die dann oft auch jetzt gemeinnützig ist. Da haben wir also Schulen im Bereich von 1.000 bis 5.000 Schüler, das ist also auch schon keine Ausnahme mehr, die relativ stark so organisiert sind wie eine kommunale Schule, auch von dem Fächerangebot, von den Zusatzangeboten und so weiter, mit dem Unterschied, dass sie sich meistens komplett selber finanzieren müssen. Und dann haben wir eben Einzelunternehmer, die gewinnorientiert arbeiten und so ihre Musikschulen betreiben. Das heißt, da kann man auch nicht die gleichen Forderungen an die Politik oder an andere Verbände stellen, weil das muss auch anders gesehen werden. Also ich denke, da sind schon 2 Unterschiede, die wir im BDFM haben, was wir jetzt auch sehr stark rausgearbeitet haben. Das Thema Arbeitsverhältnisse ist eigentlich auch das Thema, was uns seit mehreren Jahren jetzt auch sehr stark umtreibt. Also der Anteil der versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse im BDFM steigt. Also NRW kann ich jetzt sagen, weil ich früher in NRW auch Vorsitzender war, haben wir 4 Musikschulen, die bereits 100% Festanstellungen haben. Wir sind da jetzt auf der Ebene auch in NRW mit Verdi bereits dabei, zu gucken, ob wir da auch einen Tarifvertrag irgendwo in diese Richtung bekommen, dass es da Mindeststandards gibt für freie Musikschulen. Wir hängen natürlich immer so ein bisschen an dem Punkt, dass man sagt, das Niveau der Einnahmenseite, also das heißt, das Niveau, was eben Schüler bezahlen für Unterricht, das ist eigentlich zu gering. Und da ist jetzt immer die Frage, was war zuerst, die Henne oder das Ei? Wodurch kommt das, dass das so geringe Beiträge sind? Man kann natürlich jetzt das ganz einfach abwälzen und sagen, das sind alles die kommunalen Schuld, die werden gefördert, der Beitrag ist so gering und wir können nicht drüber. Das ist eine sehr einfache Ansicht, hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, aber ich denke, hier sind auch die freien Musikschulen gefordert, dass man da Alleinstellungsmerkmale rausarbeiten muss und so weiter, dass man sich auch ganz klar vom kommunalen Anbieter abgrenzt. Das hat Volker Gerland ja eben auch gesagt, dass eigentlich die freie Musikschule auch wesentlich flexibler sein kann als eine kommunale Einrichtung. Ich denke, da ist schon ein Unterschied und wir können uns nicht einfach in den Kontext immer in den Vergleich stellen, sondern wir sind jetzt auch dabei als Verband, das ganze Thema freie Musikschule mal ganz als eigene Säule darzustellen. Ich glaube, wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo wir sagen müssen, wir sind nicht ein Abklatsch von einer kommunalen Musikschule und wir sind aber auch nicht einfach nur eine Lehrergemeinschaft von 3 freien Musiklehrern, die sich zusammentun. Nein, wir sind eigentlich eine eigenständige Institution in der Sicht und das versuchen wir gerade sehr deutlich rauszuarbeiten. Wir haben das damit gemacht, dass wir ein Musikschulzertifikat aufgesetzt haben, wo mir dann natürlich schon gesagt worden ist, wer es gehört hat im deutschen Funk, das ist wie Nutella. Ne, wir sagen, was drin ist, stimmt, weil wir sind ja auch unseren Eltern und unseren Schülern verpflichtet, Transparenz zu zeigen. Also wenn ein Schüler oder ein Vater oder Mutter zur Musikschule geht, dann möchte die einfach wissen, was ist da drin. Und genau diese Transparenz versuchen wir als Verband zu schaffen. Denn der BDFM ist kein Franchiser oder so, der dann sagt, den Lehrplan müsst ihr machen, sondern wir lassen die Freiheit, gucken uns das an und sagen, so, wenn dieses Zertifikat dran ist, dann wisst ihr, dass die Lehrer alle gecheckt sind, dass die Ausbildungen haben, dass da Führungszeugnisse vorliegen und. Das sind Standards, die sind in den kommunalen Musikschulen bereits seit längerem da. Wir hatten sie bisher nicht und ich finde, wir müssen sie am Markt einziehen, damit man eben auch einen bestimmten Beitrag überhaupt generieren kann. Ja, mit dem Nachwuchsproblem, das ist, sehe ich auch genauso. Ich denke, wir werden da wirklich ein ernstes Problem bekommen. Dort sind wir ja aber auch schon in ganz vielen Gesprächen und Verhandlungen, weil ich glaube, meine ganz persönliche Meinung, ohne Quereinsteiger werden wir das ganze Thema nicht geschafft bekommen. Wir haben viele am Markt, die bereits im Musikberuf seit langer Zeit arbeiten. Da bin ich der Meinung, da müsste es irgendeine Zertifizierungsmöglichkeit geben, die wir übrigens jetzt im BDFM gemacht haben, dass wir sagen, wir gucken uns die Kollegen an und wenn die da einen guten Job machen, Erfolge nachweisen können, Leute zur Jugend musiziert gebracht haben oder anderen Formen, zum Beispiel Rock School, ABASM, Trinity, wenn die Schüler da gute Prüfungen haben. Das heißt, wenn sie erfolgreich sind am Markt über mehrere Jahre, sollten wir eine Möglichkeit finden, sie anzuerkennen, weil auf die Kolleginnen und Kollegen sind wir genauso angewiesen wie auf alle Neuen, die aus den Hochschulen kommen. Also ich glaube, das muss ein Mix werden, damit wir die Zeit gut überstehen. Und dann sollten wir alle daran arbeiten, dass wir den Musikberuf, also gerade auch den Musiklehrer oder Instrumentallehrer, mal deutlich attraktiver machen. Das ist einmal der Ruf. Ich glaube, der Ruf ist schlechter, als der Beruf eigentlich ist. Also ich mache seit 30 Jahren und ich mache seit 30 Jahren gerne. Ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit und glaube einfach, wir müssen da auch den Jugendlichen und Kindern die einfach mal zeigen, was ist dieser Musikerberuf? Natürlich hat man im Moment ein schlechtes Gewissen, wenn jetzt Eltern kommen und sagen, mein Sohn will Klavierlehrer werden, was halten Sie davon? Da muss ich mir ganz genau überlegen, was ich sage an der Stelle, ne? Weil man hat natürlich immer im Blick, wie wird das finanziell wohl werden mit den Kindern. Aber trotz allem ist es ein toller Beruf und ich finde, das eint, finde ich, alle Verbände hier, dass wir daran gemeinsam arbeiten müssen, dass das einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Und ich finde, das geht nur gemeinsam und auch mit der Politik. Und wir müssen die Politik natürlich erstmal überzeugen.
Herr Müller, vielen Dank. Ohne Kommentar gebe ich gleich weiter an Gabor Scheinflug von Verdi Fachgruppe Musik.
Ja, ich bin jetzt ganz kurz ein bisschen in einer anderen Situation, weil ich natürlich kein Vertreter eines Trägerverbandes bin, sondern ich bin einerseits Gewerkschafter. Das heißt, ich interessiere mich viel mehr für die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten, wie sie auch immer, in welcher Form auch immer das jetzt erstmal passiert, sei dahingestellt. Und ich bin natürlich auch Musikpädagoge. Ich sag mal, ist Musik weg, ich bin Pädagoge. Das heißt, und da kann ich auch wieder irgendwo sagen, ja, sehe ich genauso, das ist das, was uns eint. Unser Interesse ist eigentlich das Wohl unserer Schüler. Auch egal in welcher Einrichtung oder in welcher Form. Wie auch immer. Das heißt, ich drösele die Frage der Finanzierung eigentlich natürlich von einer anderen Seite auf. Für mich geht es da los, wo die Arbeit erbracht wird, bei Ihnen. Ja, für mich ist natürlich die Frage ganz vorne soziale Absicherung. Und das ist eine ganz akute Frage, wir hatten es jetzt schon mehrfach genannt, die Frage der Beschäftigungsverhältnisse. Wobei ich es nicht ganz so verbissen sehe, wer frei sein möchte, kann das gerne tun. Wobei, so ganz alleine muss man es dann auch nicht verantworten, denn wenn ich dann mal das weiterdenke, man landet in der Altersarmut, dann ist dann ein Verschiebebahnhof stattgefunden, denn die Grundsicherung, das halt dann wieder die Allgemeinheit. Ja, also die Frage der Möglichkeiten, sich selbst auch abzusichern. Letztendlich nur eine Frage des Geldes, komme ich dann gleich noch dazu. Angemessene Bezahlung, was immer dann auch angemessen bedeutet, nehmen wir an, das werden wir dann heute auch noch zum Thema machen. Und natürlich auch die Frage vernünftiger Arbeitsbedingungen. Man kann jetzt nicht sagen, per se, die wären schlecht. Wir wissen aber auch, in Bezug auf fast alle Fragen, die wir uns heute hier stellen werden, ist regional sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn der VDM sagt, naja, insgesamt ist die Zahl der versicherungspflichtigen Verhältnisse gestiegen, das mag sein, wenn man jetzt aber mal regional schaut, in Bundesländer, einzelne Bundesländer, dann ist es teilweise schon sehr verheerend. Und zwar nicht der Zustand, sondern auch eben die Entwicklung. Hessen ist, glaube ich, eines der Negativbeispiele.
Ja, richtig.
Sicher richtig.
Genau. Komischerweise das Negativbeispiel, was wir jetzt ganz lange Jahre hatten, Berlin, da ist was ganz Großartiges passiert, zumindest auf der politischen Ebene. Es gibt jetzt tatsächlich die Bereitschaft, da mal was zu ändern. Warum es nicht klappt, können wir dann vielleicht nochmal zum Thema machen. Das ist also der Ansatz. Für mich ist Musikschule nicht primär die Organisationsform oder die Verortung der Institutionen auf dem freien Markt oder in der Kommune, sondern für mich ist Musikschule, die Kolleginnen und Kollegen, die Arbeit dort machen. Das ist der Aktivposten schlechthin, allerdings eben auch der Kostenfaktor. Und da dreht sich dann das Rad immer so ein bisschen weiter. Frage für mich ist auch, Musikschule, was ist das? Also wir reden immer ganz, ganz viel von Musikschule und es ist auch jetzt schon rausgekommen. Wir kennen das alle, es gibt hier unendlich viele Formen von Musikschule. Alles nennt sich Musikschule, die einen machen das, die anderen machen das. Machen viel, die anderen machen wenig, sie machen auf hohem Niveau, weniger hohem Niveau. manchmal sogar auch ehrenamtlich, wenn ich an Musikvereine manchmal denke oder Kantoreien, die letztendlich auch so eine ähnliche Funktion, glaube ich, ja wahrnehmen. Da müsste man sich dann mal einigen, worüber man dann spricht, wenn man von Musikschule spricht. Unser Fokus liegt, gerade wenn in Bezug auf die Finanzierung das beleuchten, auf den Teil der Musikschulen, die den öffentlichen, den gesellschaftlichen Bildungsauftrag übernehmen. Und das schneidet auch so ein bisschen das Thema an, was wir gerade jetzt schon gehört haben. Und wir kennen das alle, das Argument, was man dann immer als erstes hört, ist kein Geld da. Ich dann sage, naja, eigentlich ist Geld da. Man müsste sich mal darüber unterhalten, wie man es verteilt. Dann hatte ich, was jetzt ist, das glaube ich jetzt ein halbes Jahr her, mal einen kleinen Artikel geschrieben dazu, da in der Z. Es ist immer eine Frage des gesellschaftlichen und damit auch des politischen Willens. Ja, wenn eine Sache systemrelevant ist, das ist ein Wort, was ich seit 10 Jahren nicht kenne, scheint es immer Geld zu geben. Und zwar scheinbar auch in unbegrenzter Menge. Was jetzt natürlich dann den bitteren Beigeschmack hat, das System Musikschule scheint nicht so systemrelevant zu sein. Im Umkehrschluss. Und ich denke, das ist der Knackpunkt. Und zwar nicht nur auf der Seite der Träger und der Politik, sondern ich denke, dass das auch unser eigenes Selbstverständnis mit beinhaltet. Ja, wir reden immer von Wertschätzung. Die Frage ist, schätzen wir unsere eigene Arbeit eigentlich auch wert? Es gibt da, es ist sicherlich provokant, aber ich darf das sagen, weil ich gehöre mit auch zu diesen. Ich bin bereit, für meine Schüler fast alles zu tun. Und wenn das eben heißt, dass der Arbeitstag kein Ende hat, dann hat er eben kein Ende, weil es ist ja notwendig für den Schüler. So schön und so wichtig, wie das ist, im Einzelfall, wenn da mal wieder eine Wettbewerbsvorbereitung ist, wenn da mal wieder ein Konzert ansteht. Aber ich denke, das sind diese kleinen Bausteine, die auch dafür sorgen, dass wir uns selbst immer weniger wertschätzen. Nicht in unserer Arbeit, in unserem Ergebnis, sondern in dem, wie wir von außen dann auch wahrgenommen werden. Wir tun alles für unsere Schüler. Fast bis zur Selbstaufgabe. Das heißt, wenn wir über Finanzierung reden, glaube ich, vergessen erstmal die allermeisten, dass nicht nur die Träger, die Bundesländer und vor allen Dingen auch die Eltern bezahlen. Die bezahlen auch alle mit, nämlich dadurch, wie wir arbeiten und auch zu welchen Konditionen wir arbeiten. Wir sind ein nicht unerheblicher Teil dieser Finanzierung. Das heißt, man muss im Zweifelsfall an allen diesen Ecken mal schrauben. Und ich bleibe dabei, Geld ist dann da, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens dafür gibt. Und ich denke, das ist der Punkt, müssen wir vielleicht mal drüber reden, aber da können wir uns dann wahrscheinlich alle einig werden.
Mhm. Soweit erstmal von mir. Vielen Dank, Gabor Scheinflug. Edmund Wächter, du wirst jetzt der Vierte.
Ich sage es trotzdem nochmal. Also der Deutsche Tonkünstlerverband vertritt als Berufsverband alle Musikberufe. Und die Berufsgruppe der freiberuflichen Instrumental- und Gesangslehrerinnen und Lehrer hat bei uns sicher den größten Anteil und damit auch die schulergänzende musikalische Bildung. Ich sage immer gern schulergänzend, weil auch so musikalisch, das klingt so wie ein, ja, irgendwas nicht dazugehört, aber schulergänzend, das impliziert die Vervollständigung zum Ganzen. Weil ich glaube, dass auch kulturelle Kunst, Musikbildung zu einer Gesamtbildung gehört. Also ich rede von schulergänzend. Also das ist ein wichtiges Thema bei uns, wenn nicht sogar das Wichtigste, und in unserem Verband, da greift dieses Thema auf alle Bereiche über. Zum Beispiel auch die Komponisten leben natürlich von der musikalischen Bildung, erstens bis sie Komponist werden, aber man braucht ja auch Interesse und Verständnis, und das wird durch diese Bildung eben auch geweckt, sonst komponiert man im Elfenbeinturm. Übrigens freiberuflich tätige Instrumental- und Gesangslehrer, die unabhängig von Institutionen unterrichten, spielen eine wichtige Rolle, und die kommt gar nicht so dezidiert vor, hinten in diesem, wo man die Wahl hat, was da aufgelistet ist. Es ist nicht so, dass sie nichts Besseres bekommen haben immer, sondern es ist oft, wie in meinem Fall zum Beispiel, wirklich eine bewusste Entscheidung, weil man erstens vielleicht die Möglichkeit hat und auch den Wunsch, also ich habe zum Beispiel immer genug Raum zur Verfügung gehabt, in dem ich unterrichten konnte. Ich war nicht angewiesen auf andere Institutionen und habe immer genug Schüler gekriegt. Also für mich war das gut und diese Flexibilität ist, kann man einfach auch für einen selbst wichtig nehmen. Es hat, wie schon gesagt, es hat große Vor-, aber auch sehr große Nachteile, wenn man zum Beispiel nicht in einer Institution arbeitet. Viele unserer Mitglieder, ist auch schon gesagt worden, arbeiten patchworken, sowohl an VDM-Musikschulen, an freien Musikschulen und auch privat. Insofern halte ich eine Vernetzung unserer drei Verbände für einerseits sinnvoll, aber auch notwendig. Auch wenn es Differenzen zwischen uns gibt, sollten wir alle eine möglichst gute schulergänzende musikalische Bildung im Sinn haben und das sollte uns auf jeden Fall einen. Wie wichtig und notwendig ein enges Zusammenwirken ist, zeigt auch das Beispiel, zum Beispiel das Abwenden der Aufhebung der Umsatzsteuerbefreiung, die offensichtlich gelungen ist. Also wenn da nicht Herr Werner, der gerade gekommen ist, und Willi Mixer, unser Bundesschatzmeister, sehr schnell reagiert hätten und mit den anderen Verbänden und dem Deutschen Musikrat gemeinsam politisch aktiv geworden wären, hätten wir eventuell ein Problem kriegen können. Aber wie es aussieht, wird das jetzt so bleiben, wie es ist mit der Umsatzsteuerbefreiung. Derzeit steht im...
Es leider kippt das
ja, gerade.
Eine ungünstige Richtung, eben nur wegen aktuellen Informationen. Ja. Das kippt ist vielleicht zu viel gesagt. Letztlich haben die diese Thematik da erstmal nur rausgenommen, um ihre Elektrosachen verabschieden zu können, ohne großen Streit. Und es ist aber zu befürchten, dass genau dieses Thema wieder in einer neuen Gesetzesinitiative aufgegriffen wird und dann wieder die gleiche Diskussion, die gleiche Gefahr besteht. Insofern müssen wir da gerüstet bleiben.
Ja.
Genau, und das kommt ja alle paar Jahre sowieso immer wieder auf den Tisch, genauso wie die KSK.
Das ist das Schöne.
Aber zum Beispiel auch eine andere Initiative wie die Anerkennung der EMP als Lehre der Kunst war auch seine Gemeinschaft. Schaftsinitiative, die jetzt allerdings noch zu keinem Ziel geführt hat, aber immerhin wurden wir so instruiert, dass wir wissen, was die hören wollen, damit auch EMP-Lehrerinnen und Lehrer in die KSK kommen. Dass es zu Themen verschiedene Standpunkte auch innerhalb unseres Verbands gibt, halte ich nicht nur für normal, sondern auch für notwendig im Wettstreit der Ideen ohne, und das ohne Tabus. Also ich finde, man darf mal alles denken können, ohne dass gleich der große Aufschrei kommt von anderen. Ich sehe grundsätzlich drei Problemfelder, die eng zusammenhängen und alle Player eigentlich betreffen. Erstens, die Wertschätzung musikalischer Bildung in der Gesellschaft und damit in der Politik ist auch schon gesagt worden. Qualität der künstlerisch-pädagogischen Arbeit, die muss hochgehalten werden, also dass das Problem auch mit Quereinsteigern und einem sinkenden Niveau, wie das natürlich ist in Zukunft bei einem großen Bedarf an künstlerisch-pädagogischem Personal ist, das wird sich herausstellen. Und dann geht es um die Bezahlung qualifizierter Pädagoginnen und Pädagogen. Und da muss man sagen, zum Beispiel E9, auch eine Musikschule, finde ich zu wenig für Leute, die 4, 5, 6 Jahre Hochschulstudium haben. Also das Niedrigste, glaube ich, ist E10, was ein akademischer Beruf im öffentlichen Dienst bezahlt wird. Also das
E13 sogar.
Bitte?
Für allgemeine Eingruppierung ist die E13.
Ja, für Unterricht. Also fänd ich nicht verkehrt, dass vielleicht nicht auf einmal geht, aber die Richtung müsste man anstreben. Und grundsätzlich müsste auf jeden Fall in dem ganzen System wahrscheinlich mehr Geld rein, damit das Gesamtniveau etwas höher wird, das bezahlt wird in allen Bereichen. Also aus diesen drei grundsätzlichen Problemfeldern ergeben sich dann auch Fragen wie Teilhabe sozialer Randgruppen, Altersarmut, Fortbildung, Hochschulausbildung und vieles andere. Wir alle müssen uns, glaube ich, bewegen, bevor uns die Probleme einholen. Es wird in den nächsten Jahren eben diesen massiven Mangel an künstlerisch-pädagogisch qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern geben. Und das große Problem ist natürlich auch, dass zum Beispiel gerade öffentliche Musikschulen in unterschiedlichen Gemeinden sehr unterschiedliche Gebühren verlangen. Also unterschiedlich, also ich habe gestern nochmal nachgeschaut, zum Beispiel für 60 Minuten Einzelunterricht verlangt die Münchner Sing- und Musikschule 100 Euro. Damit könnte zum Beispiel ein Freiberufler, müsste da 50 Stunden oder so in der Woche geben, um vielleicht da auf ein vernünftiges Einkommen zu kommen. Aber zum Beispiel im Münchner Vorort Unterhaching kostet das Ganze 140,80. Kommen schon näher an dem, was wir brauchen. Aber wenn Schüler aus einer Nachbargemeinde kommen, die nicht dazu zahlen, verlangen die 256 Euro. Also damit könnten wir gut leben. Aber das wäre dann zum Beispiel für eine Musikschule wahrscheinlich eher realistische Preise, was eine Stunde wirklich kostet. Wenn man Raum, Putzfrau, Verwaltung und so alles mitberechnet. Also ich finde, da sollte das Einkommens, das Gebührenniveau insgesamt erhöht werden und natürlich mit Sozialermäßigung und so weiter. Genau, also ich glaube, alles andere ist schon gesagt worden, da kann man ins Detail dann bei den Fragen gehen.
Ja, vielen Dank, Edmund Wächter. Speziell der Teil mit den Tariflöhnen und auch mit den Honorarempfehlungen hat hier für ganz direkte Reaktionen und gesorgt. Vielleicht können wir da gleich einsteigen.